waren doch mal gnädig und fahrt nicht immer nach Venedig, nach der Riviera und der Schweiz. Kommt nach Pyrmont, der grünen Stadt am Emmastrande. Wir liegen wirklich nicht am Rande, wir haben auch so manche Reiz.
Hallo liebe PyrmonterInnen und herzlich willkommen zur dritten Episode des Bad Pyrmonter Podcasts auf die Palme gebracht. Pyrmont persönlich heute wieder mit einem interessanten Gast aus Bad Pyrmont. Ich darf heute die Ökotrophologin des Staatsbades Pyrmont begrüßen. Sie hat mit 3 Jahren bereits Fahrradfahren gelernt und mit 13 Jahren festgestellt, Laufen ist gar nicht zu mir. So zumindest steht es auf ihrer Homepage. Denn heute ist sie Profi-Triathletin und damit darf ich Lisa Gers willkommen heißen. Hallo Lisa.
Hallo Christian, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch, heute ein paar interessante Details über dich den Pyrmontern preisgeben zu dürfen. Und direkt am Anfang eine Frage. Du hast als Hobby angegeben, Umziehen ist mein Hobby. Wie kommt das denn?
Naja, das war ein bisschen ironisch gemeint. Als ich die ganzen Stationen aufschreiben musste, dachte ich mir, ist doch ein bisschen viel. Aber es hat sich schon ein bisschen gebessert in den letzten Jahren, würde ich sagen.
Also jetzt hier in Pyrmont und Umgebung heimisch geworden.
Ja, genau. Immerhin Niedersächsin jetzt seit ein paar Jahren, genau.
Was waren denn so Stationen in deinem Leben?
Ja, ich bin in Frankfurt geboren, bin dann in Hannover in die Kita gegangen, in Lübeck zur Grundschule, dann wieder in Hannover zur Schule und
international, ja.
Ja, genau, international wurde es dann. Nach dem Abi bin ich ein Jahr nach Australien gegangen, ganz klassisch, als Au-pair beziehungsweise Work and Travel.
Schön.
Genau, war dann zum Studium in Gießen und habe da auch nochmal ein Auslandssemester gemacht in Südafrika. Und ja, dann hat es mich aber nach Niedersachsen wieder zurück verschlagen und genau, jetzt in Bad Pyrmont sozusagen.
Ja, jetzt bist du ja hauptangestellt im Staatsbad Pyrmont. Als Ökotrophologin, für alle, die mit dem Begriff Ökotrophologe nichts anfangen können, was heißt das auf einfach?
Auf einfach? letztendlich ist es so ein bisschen ähnlich oder sehr ähnlich zu Ernährungswissenschaften, aber ich würde sagen, Ökotrophologie betrachtet nochmal so ein bisschen Ernährung im Gesamtkonzept. Also im Studium wird auch die wirtschaftlichen Aspekte oder die sozialen Aspekte, politische Aspekte von der Ernährung sich angeschaut. Denn ja, auch so Themen wie bekomme ich vielleicht ein gesundes Gericht mit einem kleinen Portemonnaie zustande. Das ist ja kein ernährungswissenschaftliches, ernährungsphysiologisches Thema, sondern eher, ja, wie kriegt die Familie das mit wenig Zeit, vielleicht mit wenig Wissen trotzdem hin und auch finanziell hin zum Beispiel. Also so könnte man Ökotrophologie verstehen als großes
Ganzes. Also du legst
nicht
einfach nur einen individualisierten Ernährungsplan hin, sondern du betrachtest quasi das Ganze.
Genau, ich schaue mir auch an, wie lebt die Person oder die Familie in was für einem Setting, was sind die individuellen Herausforderungen, genau.
Ja, das waren jetzt ja schon einige interessante Details über dich, Lisa. Vor allem auch wirklich so viel rumkommen in so jungen Jahren, das ist ja schon beachtlich. Work and Travel machen auch sehr viele und das gehört auch heutzutage ja fast schon mit dazu. Jetzt möchte ich aber noch gerne ein bisschen näher kennenlernen und dafür nehmen wir unser Format Kaffee oder Tee. Ich denke mal, das ist dir ja bekannt und deswegen starte ich direkt mal mit der ersten Frage. Radfahren oder Laufen?
Laufen.
Sauna oder Kurpark?
Kurpark.
Freiwasser oder Schwimmbad?
Schwimmbad.
Ehrlich?
Ja, tatsächlich schon. Ja, also im Training ist das Schwimmbad schöner und im Wettkampf gehört es dann dazu, aber im Training würde ich nicht so gerne ins Freiwasser gehen. Das ist doch irgendwie immer ein bisschen unvertraut, sage ich mal.
Ich würde sagen, bist du eine von denen, die dann Angst hat, dass der Fisch von unten kommt und
genau.
Einen auffrisst?
Genau.
Weil ich finde, das pusht einem beim Training mal noch so ein bisschen, wenn man die ganze Zeit denkt, da ist jemand hinter einem.
Ja, es ist ja eher, was ist unter mir noch? Also wenn das Wasser schön schwarz ist und man kaum die Hand noch sieht, die man durchs Wasser zieht, das ist schon ein bisschen unangenehm.
Okay, das ist verständlich.
Aber es gibt natürlich total schöne Bergseen oder so, wo es richtig Spaß macht. Ja. Oder wenn man wirklich noch Fische sieht, Das hat schon was für kleine Fischi.
Okay, Spelunken oder Bismarckturm?
Bismarckturm.
Bismarckturm. Warum der Bismarckturm?
Ich würde sagen, es ist mir eigentlich egal, aber ich muss mich für irgendeinen entscheiden.
Okay, das ist eine ganz klare Aussage. Pizza oder Pommes?
Pizza.
Selbstgemacht oder nicht selbstgemacht?
Gerne selbstgemacht, aber es kann auch eine gute vom Italiener sein.
Okay. Helene oder Wolfgang Quelle?
Helene Quelle.
Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
Morgenmuffel.
Morgenmuffel. Moor oder CO2-Quellgasbad?
Moor.
Porridge oder Schokolade?
Am besten kombiniert.
Am besten kombiniert.
So ein bisschen, ein paar Schokodrops über ein Porridge, das hat auch was.
Und dann haben wir eine glückliche Lisa
genau.
am Morgen.
Ja.
Was ist dein Lieblingsort in Bad Pyrmont?
Eigentlich genieße ich total gerne den Wald. Also ich finde den Kurpark natürlich auch super schön, aber gerade weil ich Läuferin bin, muss ich sagen, finde ich es immer sehr, sehr schön, dort laufen zu gehen. Vor allem, weil ich auch die Großstadt kenne und man da richtig spürt, dass die Luft so sauber und klar ist und man hat dann natürlich auch eine schöne Sicht auf die Stadt und ja, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
Ich glaube, das ist auch das, was man als erstes merkt. Also ich komme ja selber aus dem Rheinland, auch Kölner Gegend. Und wenn man aus dem Rheinland hier in die Gegend fährt, dann merkt man, wie das Leben sich so ein bisschen entschleunigt. Und vor allem, man steigt dann aus dem Auto aus und atmet erstmal wieder frische Luft ein. Ich bin neben dem Bayerwerk aufgewachsen und in der Nähe vom Braunkohlerevier. Ja. Und das ist so ein toller Kontrast, wenn man dann hier aus dem Auto rauskommt. Also da bin ich ganz bei dir.
Ja, definitiv. Und ich habe das irgendwie als Kind sowas gar nicht so wahrgenommen, dass es verschmutzte Luft gibt, aber mittlerweile kommt man in ein Alter, wo man doch feinfühliger ist und das wirklich spürt.
Wobei das Alter ja auch immer jünger wird, dass man spürt, ich sage nur Fridays for Future, also da achten ja wirklich viele mittlerweile drauf. Ja, und hier in Pyrmont, wunderbare Luft, definitiv.
Ja, die coole Luft spürt man.
Jetzt möchte ich zu einem großen Themenblock in unserer Episode kommen. Es geht sich, wie wahrscheinlich wenig überraschend, um die Ernährung. Du hast gerade schon gesagt, Schokolade auf dem Porridge ist super, vor allem du liebst auch die Schokolade als solches. Ich glaube, jeden Tag ein Riegel oder ein Stück hast du auf deiner Homepage, glaube ich, sogar angegeben, dass das ganz wichtig ist. Und ja, du hast von 2012 bis 2018 dein Studium mit den Ernährungswissenschaften gemacht und am Ende auch die Ökotrophologie, da sind wir eben schon so ein bisschen drauf eingegangen. Im Staatsbad Pyrmont als Ökotrophologin angestellt. Wie ist denn hier dein Aufgabenbereich?
Ja, also meine Aufgaben sind total vielfältig. Ich sitze im Königin-Luise-Bad, wo ich mein Büro habe, aber dort haben wir auch eine schöne neue Küche, wo man natürlich auch Kochevents anbieten kann oder was wir auch tun. Letztendlich kann man natürlich an die ambulante Ernährungsberatung erstmal denken, verschiedene Krankheitsbilder, die wir da besprechen können, also sei es jetzt zum Beispiel Typ-2-Diabetes, bestimmte Unverträglichkeiten, aber ganz groß ist natürlich auch das Thema Gewichtsreduktion, aber auch Gewichtsaufbau, was in der ambulanten Ernährungsberatung dort einfach besprochen werden kann. Ich bin darüber hinaus aber auch über Vorträge bei uns in der Klinik unterwegs, vor allem zu rheumatischen Themen, aber auch das Thema Osteoporose wird dort in einem Vortrag behandelt von mir. Dann ist natürlich ein ganz großer Zweig bei uns im Staatsbad letztendlich auch Gesundheitsreisen, wo Vorträge von der Ernährung, aber auch von anderen Bereichen stattfinden und da natürlich auch Kochevents stattfinden können als Programmpunkt von so einer Gesundheitsreise. Dann gibt es letztendlich auch das Thema gesund und glücklich bei uns, wo ich auch dort im Rahmen ein paar Vorträge halte, immer zu verschiedenen Themen, sei es jetzt Darmgesundheit, sei es wie laufe ich durch den Supermarkt kaufe letztendlich gesund ein. Also ganz viele verschiedene Themen und Vorträge natürlich nicht nur hier bei uns im Kurpark, sondern auch für Unternehmen oder für Selbsthilfegruppen, sei es jetzt in Richtung Rheuma oder auch andere Bereiche.
Ja, sehr vielfältig. Vielen Dank. Kommt nach Kurwald. Hier gibt es nicht nur schöne Landschaft. Hier machst du sicher schnell Bekanntschaft mit Damen von Hochstadt-Niveau. Ja, sehr interessanter, großer Berufszweig. Wie bist du denn damals darauf gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte Ökotrophologin werden? War das sowas, was für dich schon lange klar war, oder kam das dann erst mit der Zeit?
Das kam tatsächlich mit der Zeit. Also das ist schwierig, mit 18 zu sagen, was möchte man später machen und was ist einem wichtig. Na klar, gab es die Leistungsfächer. Ich habe gemerkt, dass Naturwissenschaften mir Spaß macht. Mhm. Ich aber auch gerne irgendwie was mit Menschen machen möchte oder auch was ein bisschen anwendungsorientierter. Deswegen wäre es jetzt vielleicht nicht einfach nur Biologie oder sowas gewesen. Und dann vielleicht auch noch so ein bisschen angehaucht davon, dass ich in der Jugend auch schon Leistungssport gemacht habe, bin damals gerudert und da wurden leider gar kein Augenmerk so auf die Ernährung gerichtet. Okay. Und da hat man sich selber so ein bisschen angelesen, was ja rückblickend nicht so ganz erfolgreich war, würde ich sagen. hat zwar natürlich alles geklappt, aber hätte besser sein können. Und so bin ich dann zu dem Ernährungsstudium gekommen. Und ja, genau.
Da hast du deine Faszination für diesen Bereich entdeckt.
Ja, also es war tatsächlich im Grundstudium, hat man sich schon so ein bisschen gefragt, okay, wieso habe ich jetzt eigentlich Ernährung ausgewählt, weil es tatsächlich erstmal wirklich nur naturwissenschaftliche Grundlagen sind, wie Mathe und Statistik, Chemie, Biologie und noch gar nichts mit dem menschlichen Körper irgendwie da zu tun hatte. Okay. Aber das kam dann mit der Zeit und das hat dann im Laufe des Studiums immer mehr Spaß gemacht. Also ich würde sagen, der Master hat mir noch mal mehr Spaß gemacht als der Bachelor.
Also auch die Message an zukünftige Ernährungswissenschaftler: am Anfang durchhalten und danach kommt das, was dann Spaß macht.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, auch bei vielen anderen Studiengängen ist das so. Also durchhalten am Anfang und dann kommt die Belohnung am Ende.
Was sind denn deine größten Erfolge, die du bisher verbuchen konntest?
In meinem Leben, ernährungstechnisch oder sportlich?
Ernährungstechnisch, also vielleicht bei dir persönlich auf der einen Seite, aber auch bei Gästen, die du hattest, beziehungsweise, weiß nicht, sagt man dir bei dir Patienten oder?
Teils, würde ich sagen. Also wenn jemand zu mir zu einer Ernährungsberatung kommt und wirklich auch eine ernährungsbedingte Erkrankung hat, dann würde ich sagen, ist es schon eigentlich ein Patient oder Patientin. Aber ich habe ja auch viele Teilnehmer von Gesundheitswochen, die bei mir sind und einfach mal einen Grundlagen-Ernährungsvortrag hören oder einfach mal ein Kochevent haben. Da würde ich sagen, das sind eher Teilnehmerinnen oder ja. Natürlich, wir Menschen sind ja oft sehr negativ und manchmal zieht es einen auch runter, wenn man merkt, man kommt nicht so richtig weiter in der Ernährungsberatung oder die Person erreicht nicht wirklich das Ziel, was man sich gemeinsam vorgenommen hat. Aber genauso gibt es auch ganz viele schöne Erfolge, wenn dann am Ende eine Person irgendwie eine Karte mitbringt und sagt, oh, Frau Gerst, das waren jetzt eigentlich so simple Tipps, die Sie mir gegeben haben, aber das hat mich jetzt irgendwie total vorangebracht und das ist natürlich total das schöne Gefühl und dafür macht es auf jeden Fall Spaß, ja.
Gab es da auch so einen prägenden Erfolg, wo du für dich gesagt hast, Mensch, da denke ich auch drüber nach, wenn ich nach Hause gehe, und das ist einfach so ein Gefühl wirklich der Freude, dass ich diesen Menschen jetzt geholfen habe. Gab es da so ein ganz prägendes Ereignis?
Oh ja, ich hatte tatsächlich mal einen in der Beratung, der war ganz, ganz unwissend und kam sehr blauäugig zu mir zu der Beratung. Und es ist immer ganz interessant, weil ich würde sagen, die meisten Frauen, die zu mir kommen, haben schon ganz viel Wissen, haben sich schon viel angeeignet. Mhm. Und da ist es mehr so vielleicht die Ernährungspsychologie, die man da anwenden muss, als dass man jetzt sagen muss, was genau muss gegessen werden. Und bei der Person war es aber, die war ganz unvoreingenommen und war dann ganz interessant, weil die es wirklich haargenau alles umgesetzt hat, was ich gesagt habe. Und dann tatsächlich die Kilos purzelten und Fettleber war auch nicht mehr da. Und das war natürlich irgendwie cool zu sehen. Wenn man es wirklich genau umsetzt, klappt das schon. Ja. Aber das ist letztendlich die Herausforderung, die ich immer merke in der Ernährungsberatung. Vor allem das Thema Ernährung ist so groß und es ist nicht nur das Wissen, sondern es ist ja vor allem alltägliche Umsetzung, die da die Herausforderung ist. Und das merke ich ja auch selber. Also ich bin ja auch keine Maschine.
Woran merkst du das denn selber? Das interessiert mich jetzt mal.
Also wir haben ja schon das Thema Schokolade angesprochen und da liegt vermutlich auch mein Potenzial, aber dass ich das vielleicht nochmal optimieren könnte oder weglassen könnte. Aber ich glaube, so ein bisschen Menschlichkeit ist auch immer ganz gut und das nehme ich auch in die Beratungen mit. Man muss nicht sich perfekt ernähren, es darf auch ein bisschen Genuss sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil auch viele ein Vorurteil haben gegenüber der Ernährungsberatung, dass einem alles weggenommen wird und ich finde es sehr schön zu sagen, nee, wir müssen uns anschauen, was ist mir persönlich ganz wichtig und was mache ich vielleicht einfach nur, weil ich das schon seit Ewigkeiten so mache und eigentlich brauche ich ja jetzt einfach nur mal so einen Anstupser, dass ich vielleicht das doch ein bisschen verbessere. Aber bei mir ist letztendlich das Thema Schokolade, wo ich immer noch mal drauf gucken muss, aber was ich mir mittlerweile einfach erlaube und ich glaube, das ist vollkommen okay.
Ist das denn Vollmilch oder Zartbitterschokolade? Ja, ich höre schon, das ist wohl die Vollmilchschokolade.
Es ist die Vollmilchschokolade. die dunkle Schokolade wäre besser. Aber was im Studium immer gesagt wurde, ja, die Schokolade ist ja so gut wegen den Polyphenolen aus dem Kakao. Und wenn man dann die Vollmilchschokolade isst, dann muss man ein bisschen mehr davon essen, um genügend Polyphenole aufzunehmen. Aber ich würde sagen, nee, lieber gering halten, um nicht ganz so viel Zucker aufzunehmen. Genau.
Aber ein kleines Laster muss sein, weil sonst haben wir noch Leute wie aus der berühmten Werbung eines Schokoriegels, wo dann am Ende der Spruch kommt, ess was, sonst wirst du zur Diva. Ich glaube, in dem Sinne dann auch ganz wichtig. Und du hast jetzt fast schon so ein paar Dinge beantwortet von meiner nächsten Frage, und zwar, wie kann ich denn den Jojo-Effekt vermeiden?
Ja, gut. Also der Jojo-Effekt hat ja letztendlich mehrere Säulen, woher der kommt, würde ich sagen. Einmal tatsächlich physiologisch gesehen. Denn wenn ich jetzt vor allem bei einer Crash-Diät ganz viele Kilos in sehr kurzer Zeit schnell verliere, verringert sich ja auch mein Energieumsatz und mein Grundumsatz sinkt. Und dann haben wir das Problem, dass vielleicht auch viel Muskelmasse verloren gegangen ist, sodass eben mein Grundumsatz sehr niedrig ist. Das heißt, ich habe zwar jetzt erfolgreich meine Kilos verloren, aber kann nicht so essen wie vorher. Denn wenn ich so esse wie vorher, nehme ich auf jeden Fall mehr zu, als ich abgenommen habe. Einfach weil mein Körper jetzt weniger Energie verbraucht. Und das ist einmal das Thema. Deswegen ist immer das Ziel, es sehr langfristig anzusetzen, um eben auch Muskulatur zu schützen. Und der andere Punkt ist natürlich auch das Psychologische. Also auch da wieder, gerade bei Crash-Diäten, wenn man da 8 Wochen durchzieht und erfolgreich ist, ist das natürlich schön, aber man hat vermutlich sozial oder auch verschiedene andere Hürden aufnehmen müssen und ist jetzt an einem Punkt, wo man sagt, boah, ich kann jetzt nicht mehr. Also jetzt muss ich auch mal wieder mit den Freundinnen los und Wein trinken und Chips essen und jetzt lasse ich alle Sachen, die ich mir irgendwie vorgenommen habe, alle auf einmal fallen, weil ich eben keine langfristige Ernährungsstrategie irgendwie gewählt habe, sondern diese Crash-Diät. Und dann nehme ich eventuell tatsächlich auch noch mal mehr Energie auf als vorher und mein Körper ja, brauche eigentlich noch mal weniger, und das zusammen in der Kombi führt natürlich dazu, ja, dass es dann leider eher wieder komplett in die andere Richtung geht.
Ich höre schon raus, Crash-Diäten ist nicht so dein Favorit als Ernährungsberaterin.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, die machen sich immer gut in Zeitschriften und so, aber nee. Ich glaube, man muss sich dann auch, wenn man jetzt vor allem an das Thema Gewicht denkt, muss man ja auch überlegen, ja, das Gewicht kam ja auch nicht von heute auf morgen. Das sind meistens, wenn die Personen zu mir kommen, über 5, 10, 20 Jahre, dass da jedes Jahr irgendwie ein Kilo mehr kam. Und ich glaube, so muss man es auch wieder angehen, dass es einfach die Richtung wieder stimmt und in die andere Richtung geht.
Klingt immer so schön, wenn dann in den Zeitschriften steht, verliere 10 Kilo in 2 Monaten so ungefähr.
Genau, und dann kauft man die auch ganz gerne, weil das natürlich viel verlockender ist, oder die Klicks gehen auf jeden Fall hoch, weil man natürlich wissen möchte, wie kann das funktionieren. Ja.
Ja, muss man mal drüber nachdenken. Also für alle, die wirklich nachhaltig Gewicht verlieren wollen, wirklich gut beraten lassen und nicht dann wirklich von Profis sich da Tipps holen. Ja, und mit Tipps geht's auch schon weiter. Was sind denn deine 3 Ernährungsfavoriten oder was sind deine Top 3 Tipps bei der Ernährung?
Um sich jetzt gesund zu ernähren, also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten oder Tipps, die ich so an die Hand geben kann. Ist natürlich auch sehr individuell, je nachdem, was Ziel von der Person ist, aber egal, ob jetzt Gewicht erhalten, einfach nur Immunsystem stärken, würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Thema Trinken extrem wichtig. Also erstmal ausreichend zuckerfreie Getränke über den Tag verteilen. Und dann würde ich auch immer den Tipp mitgeben, am besten so viel wie möglich sehr unverarbeitete Lebensmittel zu essen.
Verarbeitet, definier das mal bitte ein bisschen.
Also es gibt letztendlich verschiedene Verarbeitungsschritte. Ja. Also natürlich, wenn wir jetzt an Gemüse denken, wissen wir, okay, das wurde jetzt nicht verarbeitet. Ja. Also das ist letztendlich, hat schon mal keine Zusatzstoffe, da wurde auch kein Zucker irgendwie dazugesetzt. Das ist schon mal sehr gut. Dann würde ich sagen, gibt's noch mal so eine Mittelstufe, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Vollkorn-Sauerteigbrot haben. Ja, ist auch ein gutes Lebensmittel, wurde natürlich schon verarbeitet, deswegen diese Mittelstufe. Aber wenn ich dann vielleicht hingehe und dann wirklich die Tiefkühlpizza habe, das ist letztendlich stark verarbeitet, viele Zusatzstoffe. Also möglichst unverarbeitet, wenige Verarbeitungsschritte und eben weniger Zusatzstoffe dann einfach aufnehmen.
Das also einmal hinten so auf die Verpackung drauf gucken, desto weniger Essig da finde, desto
ja, ganz genau. Ja. Und am besten auch so kurz wie möglich die Zutatenliste. Das ist auch immer schon mal ein guter Hinweis. Ja, wenn ich da auch alle Lebensmittel, die da drauf sind, kenne, ist das auch ein ganz gutes Zeichen. Denn wenn mir die Begriffe schon nichts sagen, ist das schon immer so ein bisschen, okay, vielleicht besser nicht. Und vielleicht der 3. Tipp, auch nicht zu sehr verrückt machen lassen. Es gibt natürlich schon ein paar Sachen, die man beachten kann, um sich gesund zu ernähren, um diverse Ziele zu erreichen. Aber ich merke es doch immer mehr, vor allem von Leuten, die jetzt vielleicht nicht Ernährungswissenschaften studiert haben, die sich dann vielleicht über Zeitschriften oder vielleicht Influencer in so eine Richtung bewegen, dass es wirklich perfekt sein muss und jede Mahlzeit muss vorgekocht und so sein. Und ich glaube, da verlieren manche auch ja das Schöne am Essen. Es ist auch schön mal zu genießen und in Ruhe, in Gesellschaft zu essen, ist auch wichtig. Also das Thema Ernährung nicht zu ernst nehmen und auch noch Spaß bei der Sache, auch wenn es gesund sein soll.
Sehr interessanter Tipp, wobei mich das auch sehr an eine Werbung, beziehungsweise gar keine Werbung, sondern so einen kleinen Kurzfilm von einem deutschen Satire-TV-Magazin erinnert. Da haben die mal durchgespielt, was man alles nicht essen darf nach den verschiedenen Zeitschriften. Am Ende war, glaube ich, nur noch Wasser auf dem Tisch. Und das war dann auch nicht gut, weil es angeblich dann irgendwelche Schadstoffe in den Wasserleitungen gab. Und am Ende durften sie gar nichts mehr essen. Ich glaube, das passt ganz gut auf diesen 3. Tipp von dir, das Ganze nicht zu ernst zu nehmen.
Ja, definitiv.
Ja, jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich hier in dem Thema rund um die Ernährung. Wie ist denn dein Lieblings-Porridge-Rezept? Und für alle ZuhörerInnen, die das gerade noch nicht so mitbekommen haben, ich habe ganz bewusst bei den Kaffee- oder Tee-Fragen Porridge oder Schokolade ausgewählt, denn bei Lisa ist es so, dass Porridge absolut auf der Tagesordnung steht und das wirklich ein Favorit ist von ihr. Und deswegen haben wir uns im Redaktionsteam gedacht, Mensch, jetzt müssen wir die Lisa mal fragen, was ist denn das Lieblings-Porridge-Rezept von ihr? Und ja, was kannst du da unseren ZuhörerInnen für einen Tipp geben?
Ja, jetzt wo es ja auch langsam kälter wird, mag ich es auch ganz gerne, wenn der schon so ein bisschen warm ist. Also man kann das tatsächlich auch entweder mit Milch, aber auch mit einfach heißem Wasser, dass die Haferflocken da so ein bisschen cremiger werden.
Körnige oder die feinen?
Lieber die Feinen tatsächlich. Mhm. Im Sommer bin ich total der Beerenfreund, aber jetzt sind die Äpfel natürlich auch super lecker. Also einfach einen Apfel noch reingeschnitten, vielleicht noch ein paar Leinsamen, die dann auch ein bisschen aufquellen können. Und ja, ein bisschen Quark oder Joghurt noch mit drauf. Das macht es auch nochmal ein bisschen cremiger. Und ich hatte ja schon gesagt, Schokolade ist natürlich ein Highlight, aber ich habe auch einen tollen Tipp. Also man kann auch so Kakao-Nips heißen die. Die sind zuckerarm oder beziehungsweise zuckerfrei. Einfach nochmal drüber streuen. Dann hat man auch nochmal von der Konsistenz was anderes und auch diesen Schokoladengeschmack.
Ja, der ultimative Porridge-Tipp von Lisa Gers. Vielen Dank für die interessante Beantwortung der ganzen Fragen, die ich jetzt an dich hatte.
Kommt nach Vermont, der Himmel war, der ist gleich jünger. Es ist morgens wie ein Jugendstünger. Die Haut wird straff, das Haar ist glänzend.
Wir waren eben beim Rudern, also beim Sport, und jetzt möchte ich dich auch ein bisschen noch löchern in Bezug auf den Triathlon, denn das ist ja deine ganz große Leidenschaft. Du bist ja mittlerweile sogar Profi-Triathletin, also ganz eine junge Profi-Triathletin am Anfang der Karriere, so am Triathlon.
Also ich glaube, in den Triathlon bin ich einfach reingerutscht durch, ja, dadurch, dass ich gerne Ausdauersport mache und auch gerne draußen bin. Und ich glaube, das Schöne am Triathlon ist, da landen alle, die in der Einzelsportart es nicht genügend drauf haben. Und irgendwie bringe ich es in den drei verschiedenen Disziplinen ganz gut zusammen. Und das ist ganz schön. Und was ich auch total schön finde, was es zum Beispiel beim Rudern nicht gab, ist, dass beim Triathlon letztendlich alle verschiedenen Athleten und Athletinnen zusammen starten. Also die Profis starten vorneweg und hinten dran auch noch Altersklasse 70, die auch noch das gleiche Rennen, die gleichen Strecken absolvieren. Mhm. Und das hat auf jeden Fall einen total schönen Reiz.
Bist du heute mehr motiviert, wenn du laufen gehst, als früher mit 13 Jahren?
Definitiv, ja, mit 13 mochte ich es gar nicht. Also ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber, es wird ja auch manchmal gesagt, dass so Ruderer können eigentlich nicht so gut laufen. Ich glaube, da hatte ich vielleicht einfach zu viele Muskeln oder so. Ich weiß nicht.
Es ist ja auch so, also ich selber komme ja nun mal aus dem Schwimmsport und man erkennt sofort, wer Triathlet ist und wer nicht. Weißt du, woran man das festmachen kann?
Vom Schwimmstil jetzt?
Ja.
Nee.
An der Beinbewegung. Die Triathleten haben eine ganz, ganz sparsame Beinbewegung, weil sie die Beine ja noch beim Fahrradfahren und beim Laufen benötigen. Und auch eine relativ, ganz oft einen sehr unsauberen Schwimmstil, also der wirklich darauf geprägt ist, ich muss vorwärts kommen mit möglichst wenig Energie und einer akzeptablen Geschwindigkeit. Und das, finde ich, sieht man den Triathleten immer sofort an. Also wenn man da 10 Schwimmer hat und da sind 2 dabei, die sieht man sofort raus. Ja. Das ist total lustig.
Wobei man doch die Langstreckenschwimmer auch erkennen würde, oder? Die haben ja schon einen ähnlichen Stil.
Also die benutzen diese Effizienz. Ihre Beine mehr.
Ja, okay.
Weil die Beine brauchen sie ja nur für Schwimmen und nicht nur, um danach noch andere Sportarten zu treiben. Ja. Also da stechen die Triathleten schon heraus. Bei welchen der drei Sportarten entscheidet sich denn der Triathlon?
Naja, also die letzte Disziplin ist ja letztendlich das Laufen. Von daher, da fällt letztendlich die Entscheidung. Es kommt so ein bisschen darauf an, was für ein Triathlon es ist. Es gibt nämlich welche mit Windschattenfreigabe und Windschattenverbot im Radfahren.
Okay, das habe ich noch nie gehört.
Genau, das ist vor allem bei der olympischen Distanz oder auch in einem Bundesliga-Rennen ist es so. Und dadurch, dass man dort Windschatten fahren darf auf dem Rad, ist das Schwimmen deutlich wichtiger, weil man dann natürlich versucht, gut zu schwimmen und dann in eine schnelle Radgruppe zu kommen. Das heißt, wenn man da eigentlich schon den Anschluss beim Schwimmen verpasst, ist schon extrem rennentscheidend. Bei den längeren Strecken, wo Windschattenverbot ist, ist es auch von Vorteil natürlich, schnell zu schwimmen, aber da kann man letztendlich dann auch über starke Radbeine und vor allem schnelle Laufbeine noch das Ruder rumreißen.
Ja, sehr interessant, vor allem auch mit dem Windschatten, habe ich noch nie gehört tatsächlich. Also ich kenne es selber, ich fahre auch gerne Fahrrad und wenn jemand vor mir fährt, genieße ich das auch immer.
Ja, also merkt man tatsächlich den Unterschied, ne?
Das, sehr, sehr deutlich. Ja, so, ja. Je nach Windverhältnis ist das ja schon eine sehr große Kraftersparnis, die man hat. Ja, Lisa, du hast dieses Jahr sogar den ersten Platz beim Frankfurter City Triathlon geschafft. Wie hat sich das angefühlt, als du ins Ziel eingelaufen bist?
Sehr schön, vor allem, weil ich auch vor 2 Jahren dort war und da schon dachte, ach, es wäre schön, dort zu gewinnen. Und damals hat es nicht geklappt, da bin ich Dritte geworden und daher wollte ich das natürlich in diesem Jahr irgendwie toppen. Und das Starterfeld wurde immer größer und größer, als es immer näher zum Rennen kam. Und dann war ich mir auch immer nicht mehr so ganz sicher, als dann doch auch ein paar große Namen da drauf standen. Und das Rennen lief dann einfach super gut. Und ich war dann doch auf jeden Fall sehr stolz auf meine Leistung, dass es dass da eine Entwicklung auch wieder passiert ist und vor allem auch andere Sportlerinnen, denen ich lange nicht das Wasser reichen konnte, dann auch mal hinter mich lassen konnte. Das war schon sehr schön, ja.
Das glaube ich, wahnsinniger Erfahrung. Ich glaube, damit hat auch offiziell ein Titel als Profi begonnen oder kam der schon vorher?
Das ist etwas komisch im Triathlon-Bereich. Und zwar muss man sich die Profilizenz ein Jahr vorher beantragen. Das heißt, man beantragt die beim Deutschen Triathlonverband, gibt da zwar ein paar Erfolge an, aber es ist eigentlich sehr laissez-faire. Also es ist eher die Entscheidung bei einem selber, ob man jetzt die Profilizenz haben möchte und ob man diesen Schritt halt gehen möchte oder nicht. Ich weiß, dass es in anderen Nationen ist es anders. Da gibt es sehr strenge Prüfungen, ob man jetzt als Profi starten darf oder nicht. Und in Deutschland ist es sehr locker. Was leider, ich finde das eigentlich nicht so gut. Durch die Erfolge in den letzten Jahren musste ich einfach überlegen, okay, was sind deine Ziele und wo möchtest du noch hin? Und da hat es mich einfach am meisten gereizt, mich mit den Besten zu vergleichen und zu messen. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich mich da getraut habe und die beantragt habe.
Ja, du hast gerade was von deinen Zielen gesagt. Ironman auf Hawaii, ist das ein Ziel?
Ja, also ich bin aktuell ja auf der halben Distanz unterwegs, also ein halber Ironman sozusagen, aber irgendwann mal nach Hawaii möchte ich schon ganz gerne. Ich war schon mal dort, habe meinen Freund dort begleitet und supportet und das ist schon sehr cool dort und sehr viel, Energie da in diesem Ort und an dieser Veranstaltung und irgendwann auf jeden Fall. Aber mal sehen, wann.
Du bist einmal bei einem Wettkampf 5 Kilometer in die falsche Richtung gefahren und hast auch parallel angegeben, unter 8 Stunden Schlaf bei dir geht gar nichts. Hast du an dem Tag nicht richtig geschlafen oder woran lag das?
Echt, wie ich 5 Kilometer falsch gefahren bin?
Ja.
Also es kommt tatsächlich vor, dass vor einem Rennen man nicht auf die 8 Stunden Schlaf kommt, weil die Starts natürlich relativ früh sind. Aber ich würde eigentlich sagen, wenn man dann im Rennen ist, ist man doch hellwach. Allein durch die Aufregung und durch die Anstrengung ist man dann doch eigentlich aufgeweckt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Also
Ja, manchmal war es dann auch nur die Aufregung, die dazu geführt hat. Ja. Aber ich fand es auf jeden Fall eine sehr lustige Anekdote auf deiner Seite zu lesen. Ja. Und wo wir das in der Redaktion besprochen haben, auch das erste, was wir gedacht haben, na, waren die 8 Stunden Schlaf da nicht ganz vorhanden oder woran lag das?
Ja, vermutlich.
Jetzt sind wir natürlich beim ersten Bad Pyrmonter Podcast. Und was verbindet denn dein Sport mit Bad Pyrmont?
Also auf jeden Fall die Nähe zur Natur, würde ich sagen. Triathlon kann man hier eigentlich wunderbar machen. Klar, wir haben jetzt vielleicht kein Freiwasser, aber das mag ich ja sowieso nicht so gerne. Von daher ist das für mich kein Problem. Und beim Radfahren ist es natürlich auch super hier mit dem Weserberg.
Land.
Weserbergland, ja, genau. Also sehr abwechslungsreich und ja, als ich hierher gezogen bin, habe ich gedacht, ja, Niedersachsen, das ist natürlich flach und war dann doch verwundert, dass ich hier genauso wie auch in Hessen einige Berge finde. Also wunderbar letztendlich und zum Laufen ist es auch gut. Also man kann flach laufen an den Emmerwiesen oder eben den Wald genießen, ist auch sehr schön.
Ich muss sagen, das habe ich auch festgestellt. Ich dachte auch, okay, Bad Pyrmont, Niedersachsen, ich bin ja ganz ehrlich, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nichts von gehört. Hameln hatte man mal gehört, so vom Rattenfinger als Kind. Und dann bin ich hier hingefahren und dachte, ich bin falsch. Ich denke so, hier sind ja Berge, wir sind doch in Niedersachsen, das geht doch gar nicht.
Hat man doch das Falsche ins Navi eingegeben oder
ja,
wie,
ne? Ja, so war tatsächlich ja. Der erste Gedanke. Aber nee, dann stand da Palmstadt Bad Pyrmont. Ja, okay, dann wirst du wohl richtig sein. Und dann die ersten Male dann hier spazieren gehen oder mein erster Versuch, hier Rad zu fahren. Man muss dazu sagen, da wo ich herkomme, da ist wirklich Flachland, das ist so fast wie in den Niederlanden. Und man ist das überhaupt nicht gewohnt, dass es irgendwo berghoch kommt. Gefühlt habe ich mich jedes Mal wie eine Dampflokomotive, wenn ich hier eine kleine Runde spazieren gegangen bin. Und heute möchte ich es auch gar nicht mehr missen. Also das hat absolut seinen Charme hier.
Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, man gewöhnt sich dran. Und es war am Anfang auch eine Umstellung, weil ich vorher auch dieses bergige Laufen kannte ich auch gar nicht. Also
Intervalltraining.
Jeden Fall. Vor allem, wenn man dann heutzutage auch noch diese GPS-Uhren hat und dann auch sieht, wie schnell man sich fortbewegt. Da darf man eigentlich gar nicht dann drauf gucken.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Also früher war für mich die Durchschnittsgeschwindigkeit beim Radfahren immer wirklich der Indikator zu sagen, das war jetzt wirklich ein gutes Training. Es hat jetzt wirklich Spaß gemacht, die Runde zu fahren. Und hier guckt man dann drauf und denkt, nee, das kann nicht stimmen. Das geht nicht. Aber da kommen natürlich die Höhenmeter mit dazu. Und die kommen dann natürlich mit ins Gewicht, was früher ja so gar nicht der Fall war.
Ja,
wahrscheinlich
total.
Auch, ne?
Ja, ja total, ja. Ja, das ist ganz schön. Also es ist Fluch und Segen zugleich. Aber beim Radfahren hat sich mittlerweile etabliert, dass man nach Leistungsmesser fährt und sich Wattwerte anzeigen lassen kann.
Ah, okay.
Und dann sieht man natürlich, wie viel man da den Berg hochtreten muss. Und das ist doch erstaunlich viel, dass man da doch etwas mehr reinlascht, als wenn man jetzt flach fährt.
Was ist denn dafür notwendig, um diese Wattwerte sich anzeigen lassen zu können?
Ja, man muss sich ein Leistungsmesser kaufen.
Ah, okay, also den kann man dann ins Fahrrad dran
montieren. Genau, also entweder an die Kurbel oder an die Pedale, dann ist der da integriert. Genau.
Ah, okay, also eine Art Fahrraddynamo mit erweiterten Funktionen, noch mit einem Sensor mehr als nur vorne an der Speiche.
Genau.
Ah, sehr interessant. Was ich auch sehr interessant fand, wo ich mich so ein bisschen über dich informiert habe. Im Internationalen gibt es ja nicht das scharfe S und so kommst du immer wieder in so einen leichten Disput mit Lisa Gers, mit scharfem S oder mit Doppel-S am Ende. Wie geht man denn damit um?
Ja, das ist wirklich ein bisschen eine Herausforderung. Also ich muss sagen, ich mag eigentlich das SZ, aber so im internationalen Raum ist es eigentlich eher eine Hürde teilweise, ne? Also in der Mail zum Beispiel hat man es nicht. Es gibt auch jetzt gerade im Triathlon-Bereich gibt's ein World Ranking, wo sich auch gefragt wurde, ja, wie soll ich denn deinen Namen jetzt schreiben, Lisa, ne? Also soll ich es mit SZ schreiben, aber das kennen die internationalen Athleten halt nicht. Oder mache ich es mit SS? Deswegen würde ich sagen, im deutschen Bereich schreibe ich es eigentlich immer mit SZ und sonst, wenn es ins Internet geht, mit SS, wenn es in Richtung Mail geht, ja.
Ja, so kriegt man neue Erfahrungen, wenn man plötzlich international im Sport unterwegs ist. Wie kann man dir denn eigentlich folgen, Lisa? Also gerade deine sportliche Karriere ist ja schon ja sehr interessant. Hast du da die typischen Kanäle wie Instagram und Co.?
Ja, genau. Tatsächlich läuft aktuell immer viel über Instagram, wo ich tatsächlich auch einfach Lisa Gers heiße. Aber okay. Hier mit SS, nicht mit scharfem S.
Gut zu wissen.
Genau. Dann habe ich auch noch eine Homepage, aber da ist letztendlich wenig aktuelle Information, sondern eher so eine statische Homepage letztendlich. Und wer kein Instagram hat, kann das natürlich auch alles auf Facebook verfolgen. Das sind letztendlich ganz ähnliche Inhalte. Ja.
Also überall Lisa Gers mit SS.
Genau, das ist das Schöne an dem Namen. Es gibt nicht so viele Lisa Gers auf dieser Welt.
Also nicht Müller-Meyer-Schmitz, sondern
genau.
Gers. Genau. Was verbindest du denn eigentlich mit Bad Pyrmont? Jetzt mal unabhängig vom Triathlonsport.
Oh, ich glaube, als erstes fallen mir tatsächlich die Palmen ein, auch wenn es natürlich ganz viele Naturheilmittel gibt, für die Bad Pyrmont natürlich auch bekannt sind. Aber ich muss sagen, gerade als ich auch neu hergezogen bin und dann mal in der Innenstadt saß, unter einer Palme ein Eis gegessen habe, dachte ich, ach, es fühlt sich irgendwie an wie in Italien. Die Sonne scheint hier auch und deswegen denke ich immer Palmen, Bad Pyrmont, ja.
Ja, ich glaube, das geht sehr vielen so. Auch mir ist das damals so gegangen. Auch heute auf meinem Balkon sind Palmen und wenn man dann durch die Stadt geht, überall die Palmen sieht, herrlich. Und das ist auch schon meine nächste Frage. Wie hast du denn deinen ersten Palmentransport erlebt? Bist du nach Bad Pyrmont gekommen, als die Palmen da waren oder bist du im Winter gekommen, wo es keine Palmen gab?
Ich bin gerade in dem Umschwung gekommen tatsächlich, also im April und zum Ende kamen dann die Palmen, was eigentlich auch sehr schön war, dass das so ein bisschen wie ein Erwachen, ja, also Bad Pyrmont erwacht so ein bisschen aus dem Winterschlaf, also das war eigentlich sehr gut, der Zeitpunkt.
Ja, ich bin auch tatsächlich immer traurig. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast ausgestrahlt wird, da sind die Palmen ja auch schon wieder weg. Und ich liebe es wirklich, wenn die Palmen wieder kommen, wenn die ganze Stadt da im Grün blüht und wenn der Himmel noch dabei ist, gerade unten am Helligen Born, wenn man dann da steht und sich einmal umdreht, dann noch mit dem Eis in der Hand. Herrlich.
Ja, definitiv. Es ist schon immer schade im Winter.
Ja, ne? Ja, wenn du jetzt nach Bad Pyrmont als Tourist kommst, Lisa, was würdest du dir wünschen, was du hier machst? Oder anders gefragt, was empfiehlst du mir als Tourist?
Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was du machen möchtest oder was du suchst letztendlich. Aber wenn ich Urlaub mache in einer Kurstadt, denke ich, möchte ich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen entspannen, ein bisschen runterkommen. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, einen Spaziergang im Kurpark, am besten auch noch den Barfußparcours mitnehmen und mal alle Sinne spüren und dann am besten natürlich noch in die Therme gehen. Ein bisschen schwimmen, aber auch entspannen.
Ja, das ist die Empfehlung von Lisa Gers, hier beim ersten Bad Pyrmonter Podcast auf die Palme gebracht. Pyrmont persönlich. Und damit sind wir auch schon am Ende von unserer Episode angekommen. Und ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, Lisa.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch.
Ja, schön, dass du da warst. Und ich freue mich schon mit Ihnen gemeinsam auf die nächste Folge, die vierte Episode von unserem Bad Pyrmonter Podcast auf die Palme gebracht. Pyrmont persönlich mit mir, Christian Gredig, als Ihr Moderator. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ihr kommt schon nicht zum WhatsApp-Schreiben, weil wir hier die Zeit vertreiben. Mit Fango, Tango und noch mehr.